Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich wieder begrüßen darf, auch in dieser Ausgabe von SDS. Pater Karl, der heilige Augustinus betrachtet die ganze Geschichte, also von der Schöpfung bis zum Ende der Zeit, als eine Auseinandersetzung zwischen dem Reich Gottes und dem Reich der Welt, dem Reich des Teufels. Beide Dinge sind getrennt, aber doch vermischt. Dafür steht das Gleichnis vom Unkraut in der Heiligen Schrift. Fakt ist, das Gute setzt sich nicht immer durch. Fakt ist aber auch unsere christliche Hoffnung, das Böse wird nicht das letzte Wort haben, sondern das Gute.
Ja, Augustinus lebt zu einer Zeit des Umbruchs. Das Christentum ist neu. Es hat 100 Jahre vor unter Konstantin die Freiheit bekommen. Ja, in seinem Spätwerk De Civitate Dei entwickelt er eine Geschichtstheologie, die beeinflusst ist natürlich auch vom Manichäismus, den man vorher angehört hat. Und zwar sieht eben jetzt die Welt Gottes oder das Reich des Guten gegenüberstehend dem Reich des Bösen. Und tatsächlich kann sich da stützen eben jetzt auf bestimmte Stellen, die Jesus selbst im Evangelium gesagt hat. Also, dass beides miteinander jetzt eben wächst und wachsen wird und dass man es auch wachsen lassen muss, damit man nicht jetzt eben das Gute mit dem Unkraut zugleich jetzt eben ausreißt. Also tatsächlich ist unsere Weltgeschichte eine durchwachsene Sache und das wird immer so bleiben, weil nicht nur wir selbst persönlich eben jetzt der Sünde, der Hamartia, der Erbsünde unterliegen, sondern weil die ganze Welt eben jetzt in einem Zustand ist, der eben nicht vollendet ist, hinseufzt eben auf die Vollendung. Deshalb werden wir immer eben jetzt Böses und Gutes gemischt haben, aber eben jetzt der Glaube sagt uns, dass langfristig sich das Reich Gottes durchsetzt, also dass der Wille Gottes sich durchsetzt. Die göttliche Vorsehung lenkt die Welt hin auf ein letztes gültig gutes Ziel auf die Vollendung bei Gott und in Gott. Und wir sind berufen in unserer Freiheit hier. Wir sind auch in gewisser Weise so ein Kampfplatz zwischen Gut und Böse. Jeder und jeder von uns spürt ja das. Also wir wollen das Gute tun, das Böse. Also dass wir berufen sind, in unserer Freiheit mitzuarbeiten, damit Gott sich in der Geschichte, damit Gottes Heil sich in der Geschichte durchsetzt.
Wir Christen erwarten ja Philipper 1,6, den Tag Christi Jesu, oder 1 Thessalonicher 5,2, den Tag des Herrn, oder Lukas 17,24, den Tag des Menschensohnes, also das endgültige Kommen unseres Herrn Jesus Christus, der dann die Geschichte abschließen wird, wie es im Katechismus auch heißt, ein letztes Urteil und das endgültige Urteil auch über die Geschichte sprechen wird. Wir bezeichnen das als Wiederkunft, als Parousie mit dem letzten Gericht. Jesus Christus wird dann seine Menschwerdung, seinen Kreuzestod, die Auferstehung auch vollenden und seine Herrlichkeit wird endgültig offenbar, nämlich dass alles auf ihn hin erschaffen und geschaffen worden ist. Und alles wird am Ende an Jesus Christus gemessen werden. Er richtet die Lebenden und er richtet die Toten und das Böse wird dann endgültig gestürzt.
Also wir haben einen Punkt Omega, auf dem die Zeit zugeht, auf dem die Geschichte dieser Welt, unsere Geschichte auch letztlich zuläuft, des Menschen. Und das ist eben tatsächlich eine Heilsgeschichte. Und unser Heil besteht nicht in einer Sache oder in einem Zustand, sondern er besteht in einer Beziehung mit einer Person, nämlich mit Gott. Und deshalb ist es Christus als Person, als Heiland, als Retter, der wiederkommen wird, um die Welt jetzt eben zu vollenden. Und unsere Geschichte läuft auf diesen Punkt zu. Bei der Osterkerze ist auf der Osterkerze sind die Buchstaben Alpha und Omega, als Ausdeutung eben eines Wortes auch aus der Offenbarung, aus der Apokalypse. Anfang und Ende, der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabetes. Und Jesus Christus ist dieser Punkt Omega, auf den alles zuläuft letztlich. Also er ist die Erfüllung der Zeiten, das Pleroma der Zeiten. Vielleicht die Sensation an dem Ganzen ist auch, dass wir als jüdisch-christliches Geschichtsbild eine Linie haben und nicht einen Kreis, nicht einen Zirkel, etwas immer Wiederkehrendes, das sich immer wiederholt, wie es in jenen Religionen oder religiösen Philosophien entwickelt worden ist, die eben keine heilsgeschichtliche Offenbarung haben, nämlich im Osten, also wo man einfach vom Kreisen Tag, Woche, Mondzyklus, Sonnenzyklus und so weiter, Planetenzyklen, einfach ein zyklisches Zeitbild abgeleitet hat. Deshalb dort auch sehr stark die Vorstellung der Reinkarnation, was man dann übertragen hat auch auf die menschliche Seele, die immer wieder kommt, Samsara, ein Kreislauf, nicht, also die Seele switcht in bestimmte in Nachfühlkörper, nicht so auf die Art. Bei uns, nein, im Christentum, von der Offenbarung her, Gott greift punktuell in die Geschichte ein. Deshalb erzählt man die Geschichte, wo Gott eingegriffen hat, immer wieder. Und weil Gott in der Vergangenheit eingegriffen hat, dröselt sich dieser Kreislauf in eine Linie auf, die auf einen Punkt jetzt eben zugeht. Deshalb ist das Judentum, das Christentum zukunftsorientiert. Also wenn Gott in der Vergangenheit eingegriffen hat, dann wird er auch in der Zukunft eingreifen. Alpha, Omega. Also die Geschichte hat einen Sinn, sie ist linear und der christliche Glaube, die Offenbarung sagt uns, sie läuft eben jetzt auf die Wiederkunft, auf die Vollendung durch Jesus Christus am Ende der Zeiten zu.
Was beim letzten Gericht genau abläuft, soweit wir es wissen, steht hier im Katechismus. Pater Karl, mein Katechismus, der fällt schon auseinander. Aber das ist nur eine Paperback-Ausgabe, die gibt es auch besser. Was ich auch übrigens ganz gut finde, ist der katholische Erwachsenenkatechismus, den damals Kardinal Kasper verantwortet hat. Ich habe die Ausgabe von 1985 und ich finde den richtig, richtig gut. Und da steht zum Beispiel drin, dass natürlich wir Christen das Gericht am jüngsten Tag erwarten, aber dann wird eben nicht nur Jesus Christus uns richten, sondern erstens, die Apostel werden dabei sein. Matthäus 19, 28, Amen, ich sage euch, wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron der Herrlichkeit setzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Kardinal Kasper oder in diesem Katechismus, der ist von der Bischofskonferenz rausgegeben. Bessere Qualität, Pater Karl, bessere Qualität, Deutschen Bischofskonferenz. Die Engel werden dabei sein. Dazu verweist Kardinal Kasper auf Offenbarung 3,21. Wer siegt, der darf mit mir auf meinem Thron sitzen. Es geht hier also um diese Schreiben an den Engel der Gemeinde von Laodicea. Und die Heiligen werden auch mit dabei sein. 1 Korinther 6,2. Wisst ihr denn nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und jetzt nach diesem Anlauf, Pater Karl, diese Frage, das war eine Hinführung zur Zuschrift, liebe Geistliche. Ich habe eine Frage, die für mein Glaubensverständnis sehr wichtig ist und die mir noch keiner beantworten konnte. Pater Karl, jetzt hast du die Chance. Also wir beten jeden Sonntag im Glaubensbekenntnis unter anderem. Er sitzt zur Rechten Gottes und von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Liebe Grüße, Pater Karl. Da haben wir schon einiges jetzt dazu gesagt.
Also das finde ich jetzt nicht so aufregend, die Frage. Ich muss zunächst einmal sagen, dass ich jetzt errötet bin, wie du Katechismus genannt hast, weil ich sitze ja hier, das seht ihr nicht, aber ich habe da um mich herum also verschiedene Schriften. Die Bibel liegt normalerweise hier und der Katechismus liegt hier. Nachgeschaut habe ich nie, weil ich nicht dazukomme, weil ich dann daran reden muss und so weiter. Aber es gibt mir eine gewisse Sicherheit, die sind im Augenblick nicht da, weil ich die Freude habe, ein junges Paar auf die Taufe vorzubereiten, total interessiert, 21 Jahre er mit seiner Freundin, weil er Philosophie studiert und weil er durch das Philosophiestudium draufgekommen ist, es muss einen Gott geben, ja, sonst hat die Welt keinen letzten Grund. Also wir glauben tatsächlich, wie ja auch in der großen Gerichtsrede Jesus jetzt eben bei Matthäus sagt, dass Christus als Richter wiederkommen wird. Er wird kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Tatsächlich ist sein Kommen so zu erwarten, dass die meisten schon gestorben sind. Seit 2000 Jahren sterben Christen. Und das war eine Herausforderung auch für die junge Kirche, wo es ja die Vorstellung kurzfristig einer Naherwartung gegeben hat. Also, dass alle das noch erleben werden, wenn Christus kommt. Wir haben diese Texte dazu, zum Beispiel im 1. Thessalonikerbrief im 4. Kapitel, dass die, die schon gestorben sind, dass die, die jetzt noch leben, wenn Christus kommt, denen nichts voraushaben wird, die schon gestorben sind. Also er wird kommen zu richten die Lebenden, die dann noch leben. Wir wissen nicht, ob das uns betrifft oder künftige Generationen. Und die Toten, also die bereits gestorben sind. Und diese Wiederkunft Christi ist eine Vollendung dessen, was er eigentlich wollte. Ja, also ist auch die Auferstehung des Fleisches damit verbunden. Denn derzeit sind die Heiligen nur der Seele nacherlöst, außer der Gottesmutter Maria, die mit Leib und Seele im Himmel ist. Wo genau dann die Unterschiede sind? Ja, schon allein die Frage, was bringt das persönliche Gericht? Denn gerichtet werden wir im Augenblick des Todes, im individuellen, im persönlichen Gericht. Schaut's bitte im Katechismus nach. Dort wird kurz und präzise gesagt, was das individuelle Gericht bedeutet. Das war eine theologische Auseinandersetzung über Jahrhunderte, wo dann der Zisterzienserpapst Benedikt XII. Klarheit gebracht hat, dass wir tatsächlich ein individuelles Gericht erleben werden. Dieses widerspricht aber nicht dem, was dann sein wird, wenn Christus wiederkommt, um zu richten, das Universalgericht, ja, sondern da muss man sich so vorstellen, alles, was ich an Gutem oder an Bösem eingezeitigt habe, hat ja dann seine Wirkungen. Und das wird dann mitgerichtet. Deshalb auch diese Vorstellung, wie sie auch in der Apokalypse geschildert wird und wie du sie genannt hast, dass jetzt eben auch die Heiligen unsere Mitrichter sein werden, die Apostel, weil die ja das Maß dessen sind, wo Christus zur Vollendung gekommen sind. Also wir werden gemessen werden nach dem Maß derer, die schon vollendet sind, die so gelebt haben, wie Christus das jetzt eben haben möchte. Ob ich jetzt die Frage wirklich beantwortet habe, weiß ich nicht. Aber an und für sich ist es eine klare Sache aus dem Glaubensbekenntnis der Kirche, aus der Offenbarung, dass wir eben am Ende der Zeiten, dass Christus wiederkommen wird und dass er sowohl die, die dann noch leben, als auch die, die jetzt schon verstorben sind, richten wird. Aber dieses Universalgericht eben jetzt wird nicht dem individuellen Gericht widersprechen, das eben im Augenblick des Todes über jeden von uns erfolgen wird.
Der Katechismus sagt ganz klar das, was du eben ausgeführt hast. Einerseits wird deutlich, was wir an Gutem getan haben, was wir an Bösem getan haben. Du sprichst davon, was wir eingezeitigt haben. Auf der anderen Seite wird auch beim letzten Gericht unsere wahre Beziehung zu Gott offenbar werden.
Ja, also das wird dann wirklich so, also wie soll man sich's vorstellen? Ja, also das wird so ein bisschen sein, ich gehe sehr gerne in die Therme, ja, da gibt's heißes Wasser und gerade so, im Winter kalt ist und dann steigst du da in das warme Whirlpool hinein und so weiter und dann hast du so ein Gefühl der Glückseligkeit und so weiter und wenn du da noch mit Freunden bist, wo du dann im Whirlpool reden kannst und so weiter. Also es ist immer sehr punktuell, was wir hier an Erden an Glück und Glückseligkeit jetzt eben erleben. Aber im Himmel wird es eine Ewigkeit sein, des Erfülltseins und natürlich nicht nur sinnlich jetzt eben, sondern es wird intellektuell sein, es wird sensitiv sein, es wird all unser ganzes Sein jetzt eben umfassen und eben damit wir in diesen Zustand des Himmels kommen, brauchen wir auch eben jetzt also das Abwerfen unserer Defizite, die wir alle haben und deshalb auch verbunden eben jetzt beim individuellen Gericht mit dem, was wir Purgatorium, Reinigung nennen, hin eben jetzt auf das endgültige Gericht, damit wir dann eben ganz im Himmel sind.
Und die Fragen, die uns dann gestellt werden, die können wir ja in Matthäus 25 nachlesen, auf die es dann ankommen wird beim persönlichen Gericht, spätestens dann beim jüngsten Gericht. Ich war hungrig und habt ihr mir zu essen gegeben, war durstig und habt ihr mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und habt ihr mich aufgenommen. Ich war nackt, habt ihr mich begleitet. Ich war im Gefängnis, ich war krank, habt ihr mich besucht. Das sind die Fragen.
Genau. Also ich habe jetzt vor kurzem, wir haben ja so ein Fitnesscenter hier in Wien für die neu getauften Perser, Perserinnen eingerichtet und da halte ich immer einmal in der Woche eine Katechese. Da trainieren wir, das ist gut. Die haben dann die Endorphine, weil es gut gelaunt und dann halte ich eine Katechese. Und ich habe jetzt dann als Titel der Katechese mal genommen, Inkarnation ist gleich Revolution. Viele Studenten sind da dabei, ist ein bisschen ein schwieriger Titel. Aber tatsächlich glauben wir, dass wegen der Menschwerdung Gottes sich eine Revolution ereignet hat, nämlich dass die Gottesliebe nicht losgelöst ist von der Nächstenliebe, von der Menschenliebe. Weil eben jetzt Jesus Christus, wie er dort eben sagt, wie es dort heißt, Matthäus 25, hast du zitiert, ich war nackt und ihr habt mich begleitet. Ja? Ich war obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Also, dass Christus jetzt, dass wir Christen gehalten sind, in jedem Menschen jetzt eben Christus zu sehen. Und deshalb ist die Nächstenliebe, und das gilt jetzt auch für Menschen, die unseren christlichen Glauben an den dreifaltigen Gott nicht explizit jetzt eben teilen, ist die Nächstenliebe auch ein Kriterium für die Gottesliebe und damit auch ein Kriterium für das jüngste Gericht. Ja, also das heißt Humanität, um es mal so zu nennen, die aber, wenn sie nicht christlich ist, sehr schnell irregeleitet und interessengeleitet ist, ist Humanität tatsächlich auch ein Schlüssel in den Himmel.
Was wir auch glauben zu wissen über das letzte Gericht ist, dass dann auch jedem Recht und Gerechtigkeit widerfährt. Also auch den Unvergessenen, den Entrechteten, den Unterdrückten, den Kleinen, den Opfern von Gewalt und den Opfern von Naturkatastrophen. Und deshalb sagt man ja auch, die Lehre vom letzten Gericht ist nicht einfach eine Frohbotschaft. Man kann ja da auch Höllenpredigt machen, hat man ja früher viel gemacht auch, oder? Zumindest vom Hörensagen kennt man das. Ich kenne es persönlich nicht. Aber allein schon, dass am Ende auch jedem Recht und Gerechtigkeit widerfährt, das ist auch Ausdruck, dass das Ganze eine Frohbotschaft ist.
Genau. Also wir müssen das wirklich auch ernst nehmen. Jesus macht in der Seligpreisung eine Umkehrung, nicht? Also selig, die arm sind. Und dann gibt's aber auch die Weherufe, die er dort ausspricht. Wehe euch, wie jetzt lacht er, ja, und so weiter. Also eine endgültige Gerechtigkeit gibt's nur eben jetzt vor Gott. Nur Gott gibt uns die endgültige Gerechtigkeit. Ich meine, das kann ja jeder von uns, ja, also jetzt von sich selber auch sagen, wer kennt dich denn durch und durch? Nicht einmal deine Frau, nicht einmal dein Ehemann, nicht einmal deine Kinder. Du hast Bereiche eben jetzt, wo du Gutes oder Böses getan hast, die verborgen sind oder nur bestimmten jetzt eben offenbar sind. Gott kennt dich aber durch und durch. Ja. Und vor Gott wirst du beurteilt werden. Gott wird dich so beurteilen, wie du wirklich bist und nicht so, wie du scheinst. Ja. Weil wir bauen ja oft so einen Schein um uns herauf. Auf ein künstliches Ausstrahlen und so weiter, was gar nicht dann eben der Realität widerspricht. Und jeder von uns ist so janusköpfig, nicht, dass du noch vorne nett bist und hinten bist aber ganz hässlich, nicht? Also das haben wir alle in uns, nicht? Und Gott wird uns dann im Letzten beurteilen. Und das ist auch ganz wichtig, weil es ist eine Botschaft, die einem auch irgendwie, also einem selber jetzt eben hilft, ja? Also, weil du wirst in dieser Welt nie die volle Gerechtigkeit bekommen. Ja, und Gott aber wird dich, Gott kennt dich. Ja, vor Gott musst du gerecht auch sein. Das muss dein letzter Maßstab auch sein. Also hier in Wien haben wir den heiligen Clemens Maria Hofbauer, der übrigens hier in der Seilerstätte, wo Missio ist, 100 Meter von hier gestorben ist, 1820, glaube ich, der war Apostel Wiens, aber damals war Wien so liberal und da haben sie ihn dann ausgewiesen, weil er zu fromm war, nicht? Das mit dem Rosenkranz hier, hat er Katechese gemacht und so weiter und er war den Priestern damals zu fromm, haben sie ihn ausgewiesen aus Wien, nicht? Musste ins Exil gehen. Und wie er da vor diesem Konsistorium gestanden ist, nicht? Und dann die Ausweisung bekommen hat, ist er nach der Urteilsverkündung stehen geblieben und nicht weggegangen. Und dann waren die ein bisschen unsicher und haben gefragt, ist noch was? Und er hat einfach geantwortet, ja, das Gericht. Nämlich über die, die ihn ungerecht ausgewiesen haben. Ja. Und das denke ich mir oft eben jetzt, wenn ich sowas erfahre, wenn ich höre, wie Leute über mich reden, ja, ist Blödsinn und irgendwie. Ja, und dann denke ich mir, okay, ja, also Gott weiß es ja, wie es wirklich ist. Und er möge Richter sein, er möge ein gnädiger Richter sein. Aber er ist auf jeden Fall auch ein gerechter Richter.
Ich glaube, das ist immer auch ein guter geistlicher Rat. Was soll ich tun, was soll ich nicht tun? Entscheidend ist auch, dass man vor Gott gut dasteht und eben nicht nur vor den Menschen.
Genau. Also ich glaube, dieses Kriterium, wie bin ich vor Gott, ja, das ist ja das letzte Entscheidende. Dieses Hosanna vom Palmsonntag, das ist sowas von Fake, ja. Also das ist Euphorie und wie schnell wird man manipuliert in seinen Emotionen und so weiter und so fort. Ne? Und wie unwahr sind diese ganzen Sachen nicht, die da in der Welt jetzt eben laufen. Und deshalb, was die Leute über dich denken, freu dich, wenn sie gut über dich denken. Also du musst nicht suchen, unbeliebt zu sein. Also das ist keine Aufgabe für Christen. Das ist schon richtig. Aber ich kann dir versprechen, nicht, also dass du nie hundertprozentig Zustimmung bekommst, dass du nie von allen Applaus bekommst, dass du nie so wertgeschätzt wirst, wie du es wirklich jetzt eben wert bist von den Menschen. Und da hast du einzig eben jetzt Gott, der dich durch und durch kennt und der dich auch liebt und der dich bewerten wird, beurteilen wird, der dich richten wird, Recht machen wird. Ja? Und das ist das Entscheidende. Und deshalb immer die Frage, ist es vor Gott Recht, was ich tue? Ja? Oder vor den Menschen? Möchte ich den Menschen gefallen oder möchte ich Gott gefallen? Nein, das ist ja eine durchgehende Botschaft, die Jesus gebracht hat. Wir müssen vor Gott jetzt eben unser Leben recht leben und nicht eben jetzt Schein vor den Menschen verbreiten.
Also noch einmal, was das letzte Gericht betrifft. Allein der Vater weiß den Tag und die Stunde. Er allein entscheidet, wann es eintreten wird. Das wissen wir auch.
Also es gibt einen geschichtlichen Missgriff, nicht, also von dem Gründer der Watchtower Society, die sich Zeugen Jehovas nennen, Charles Taze Russell, nicht, der genau berechnen wollte, wann das Weltende kommt, und viele andere auch immer, nicht. Also der hat es für 1914 dann berechnet. Er ist dann 1916 gestorben. Also dann ist für ihn das Ende gekommen. Aber das ist einfach, wir wissen das nicht. Aber eben, wir haben schon eine Sendung darüber gemacht, wachsam sein. Einfach vor dem Horizont eben jetzt zu sein, du wirst einmal abberufen werden, also dein Leben ist endlich. Mir zum Beispiel sehr geholfen, unter Anführungszeichen, dass ich als junger Mönch geträumt habe, ich glaube, das habe ich schon erzählt, vielleicht nicht, ja, dass ich als junger Mönch geträumt habe, da war ich schon im Kloster, dass ich mit 28 sterben werde. Vielleicht habe ich da zu viele Bücher über die kleine Therese von Lisieux oder so gelesen und so weiter. Aber war so irgendwie die Vorstellung, okay, mit 28, ich werde jung sterben und dann heilig sein. Also irgendwie die Vorstellung. Und ich bin nicht gestorben. Jetzt bin ich 62, ja. Also ich bin nicht gestorben. Aber es hat mir irgendwie geholfen, weil da schon in meiner Klosterjugend der Gedanke da war, der zeitlichen Begrenztheit. Und des Ablaufdatums, das wir einfach hier haben und dass ich dann mein Leben in diesem Horizont des Endes, das sicher kommt, ja, so leben möchte, dass ich Gott gefalle und möglichst viel aber natürlich für die Menschen tue.
Also die Botschaft vom Letztgericht ist für alle eine Einladung, sich zu bekehren, solange noch Zeit ist, solange noch die Zeit der Gnade ist, das Böse zu meiden und das Gute zu tun. Das ist doch die beste Vorbereitung. Das ist doch die beste Art und Weise, wachsam zu sein und zu bleiben.
Genau. Also ich muss mich, also wir Mönche machen ja jeden Tag, oder die Priester auch, jeden Tag zur komplett Gewissenserforschung, die systematisch auch im Stundenbuch verankert ist. Ich möchte das einfach auch raten, dass man am Abend einfach wirklich sich Zeit nimmt, ein paar Minuten und nachdenkt, was war heute? Waren diese Dinge, wo ich mich so reingehängt habe, reingesteigert habe, waren die das wert? Ist das vor Gott recht? Ja? Was habe ich Gutes getan? Was habe ich Falsches getan? Was ist schiefgelaufen? Wo muss ich korrigieren? Wo muss ich mich entschuldigen? Wo muss ich weniger emotional sein? Wo muss ich aufpassen, dass ich nicht zu empfindlich bin? Das ist total heilsam, ja, dass du dich selbst praktisch jetzt eben einen Spiegel vor, dass du in ein Selbstgericht mit dir selbst gehst, Gewissenserforschung, nicht? Damit wir wirklich dann eben lernen, auf diese Weise gerecht und heilig in dieser Welt zu leben, damit wir danach als Gerechte und Heilige zu Gott kommen.
Pater Karl, Johannes Evangelium, Kapitel 5, Vers 28, 29. Die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden. Die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen. Die das Böse getan haben, werden zum Gericht auferstehen. Eine Zuschrift. Es gibt, Bezug auf diese Bibelstelle soll das heißen, wir sind, wenn wir gestorben sind, tot, bis Jesus wiederkommt. Oder gehen wir übers Fegfeuer in den Himmel? Wie soll ich das verstehen? Vielen Dank, wenn Sie mir diese Frage beantworten können. Liebe Grüße.
Also es gibt da viele Bildworte im Evangelium, gerade bei Johannes nicht, haben wir eine doppelte sogenannte Eschatologie, also Perspektive auf die Ewigkeit, nämlich dass die Ewigkeit jetzt schon begonnen hat. Also wer an Jesus glaubt, der ist jetzt schon im ewigen Leben. Es hat schon begonnen, ist auch tatsächlich so, weil wir leben schon mit einem Fuß im Himmel gleichsam, weil wir eingetauft sind in Jesus Christus. Der Heilige Geist atmet schon in uns, ist schon unsere Beziehung zu Gott, dem Vater. Nicht? Auf der anderen Seite spricht das Johannesevangelium auch vom Kommen Christi und dass dann die, die in den Gräbern sind, auferstehen, wie wir es gerade hier gehört haben. Wenn sich die Textstelle durchliest im Johannesevangelium, die muss man langsam lesen, das ist spannend. Nein, wir glauben, dass wir im Augenblick des Todes jetzt eben unseren Leib verlieren, der Leib stirbt, die Seele aber unvergänglich ist. Die Auferweckung aus den Gräbern ist ein Bild für die Auferweckung dessen, was wir Auferweckung des Fleisches nennen, am Ende der Zeiten, wenn wir vollkommen gerichtet werden, eben mit unserer Geschichte, wie ich schon gesagt habe. Also da muss man aufpassen, dass wir dieses Bildwort nicht falsch deuten, wie es zum Beispiel eben ab dem 19. Jahrhundert dann breite Teile der evangelischen Theologie gemacht haben oder der Freikirchentheologie, die sich einen Ganztod jetzt eben vorstellen, also dass der Mensch ganz stirbt, dass die Identität mit dem Tod endet und dann erst am Ende der Zeiten eine Auferweckung jetzt eben geschieht. Das heißt, es gibt kein Kontinuum, kein Interim, wie es eine Entscheidung der Glaubenskongregation von 1979 sagt, für das, was wir unvergängliche Seele jetzt eben nennen. Dann wäre aber die Auferweckung praktisch eine Neuschöpfung mit Verlust der Identität des bisherigen. Also es ist ein bisschen kompliziert, aber ich muss natürlich sagen, dass tatsächlich große Teile der evangelischen Theologie die sogenannte Ganztodlehre vertreten, also dass der ganze Mensch stirbt. Deshalb ist es für Freikirche, also die meisten Freikirche und Pentekostalen und so weiter, also nicht denkbar, dass man für Verstorbene betet oder dass man die Fürbitte von Heiligen anruft, weil es die einfach noch nicht gibt, weil ja erst am Ende der Zeiten dann also diese Auferweckung erfolgt. Also das ist eine Missinterpretation, also die nicht vereinbar ist mit dem katholischen Glauben, um das so zu sagen.
Wir haben hier in dieser Sendung gesprochen über die Worte im Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Jesus Christus, der wiederkommen wird, in der Herrlichkeit zu richten, die Lebenden und die Toten. Dieses Kommen kann in meinem persönlichen Tod schon stattfinden, dann am Ende der Zeit, persönlich und allgemein. Es geht am Ende um Vollendung der Welt, aber in beiden Fällen geht es einfach um mein Seelenheil, Pater Karl. Dann noch ein letzter Gedanke dazu. Wir werden nicht nur nach der Liebe gerichtet, Matthäus 25, sondern auch durch die Liebe. Insofern keine Angst.
Genau, also vielleicht ist das die wichtigste Botschaft. Ich möchte vielleicht dazu sagen, weil ich ja selber merke, wenn ich darüber rede und die Fragen sind immer so, dass ich ja nicht weiß, was kommt, dass es vielleicht verwirrend sein kann. Schaut's bitte im Katechismus nach, den du schon genannt hast. Schaut's im Katechismus nach. Da ist es kurz und knapp jetzt eben geschildert, was wir wirklich glauben. Und bitte hütet euch davor, einen Fahrplan für das danach jetzt eben machen zu wollen. Es zu genau wissen zu wollen, ja. Sondern lebt einfach in der Liebe. So wie du jetzt gesagt hast. Das, was uns den Himmel öffnet, ist nicht das Wissen über das, was danach kommt und wie es danach kommt, sondern dass wir in dieser Welt die Liebe leben, zu der uns Christus befähigt hat durch seine Menschwerdung. Und dann eben, wenn wir diese Liebe dargelebt haben und ihr seid getauft in Christus, er gibt euch auch die Kraft, er lebt in euch, ihr habt ihn als Kleid angezogen, Römerbrief 13,13, nicht, dass er lebt in euch, ihr werdet gestärkt durch seine Präsenz in jeder heiligen Messe, jeder heiligen Kommunion, ihr werdet gereinigt von Verwundungen dieser Christuspräsenz in euch durch die heilige Beichte. Ja, und wenn wir diese Liebe dann gelebt haben wie er, also dann kommen wir in das, was wir Himmel nennen, sprich ewige Gemeinschaft mit Gott.
Pater Karl, vielen Dank für dieses Gespräch. Jetzt bitte ich dich noch um ein Gebet und den Segen.
Also ich möchte mit einem Kindergebet schließen, ja, und dann das Vaterunser, das lautet: In den Himmel will ich kommen, fest habe ich mir es vorgenommen, mag es kosten, was es will, für den Himmel ist mir nichts zu viel. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein bei dieser Sendung, für Ihre Fragen. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.